Ja, schön, dass wir miteinander uns begegnen dürfen und Gott. Jesus spricht, ich bin der Anfang und das Ende. Ende hört sich erstmal nicht so gut an, so nach Sendeschluss, aber es geht hier um Vollendung, also die Erreichung eines Zieles. Ein Gedanke, den wir immer wieder in der Bibel haben, Hebräer 12, wir sollen aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder ein Wort, das ich sehr liebe, das Paulus zu Anfang des Philipperbriefes sagt, ich bin guter Zuversicht, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, vollenden wird. Dass Gott das gute Werk in uns angefangen hat, ist unstrittig. Ebenso, dass Gott nicht, wie es bei uns manchmal der Fall ist, etwas anfängt und ihm dann die Puste ausgeht. Er hinterlässt keine Bauruinen. Er wird sein Werk mit jedem Einzelnen von uns vollenden. Auch wenn der zeitliche Rahmen, wie das Wort sagt, eben bis zu dem Tag ist, an dem er kommt. Paulus stellt in Athen Gott vor und sagt, denn in ihm leben und weben und sind wir. Beim Weben, da stelle ich mir einen Webrahmen vor. Dabei sind die Fäden, die nicht in den Rahmen eingebunden sind, ohne Spannung. Sie hängen wirr in der Gegend herum und führen nirgendwo hin. Und so bekommt der Wunsch, nicht aus dem Rahmen zu fallen, eine sehr heilsame Bedeutung. Wie können wir nun aus diesem Vertrauen und dieser Geborgenheit leben? Indem wir erkennen, dass von Gott geschenktes Leben uns Begrenzungen setzt und wir die Wahl haben, ständig dagegen anzurennen oder uns immer wieder darauf einzulassen und innerhalb dieses gesetzten Rahmens unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Ich möchte euch heute 5 Begrenzungen vorstellen. Die erste, wir bekommen nicht alles vollendet. Zu Recht. Jedem Anfang wohnt nicht nur ein Zauber inne, sondern auch eine Befürchtung. Werde ich es zu Ende bringen? Zur Vollendung? Oder reicht meine Kraft aus? Oder meine Geduld? Oder meine Motivation? Und wenn ich etwas Neues anfange und die Sorge mich überkommt, es zustande zu bringen, dann führe ich mir vor Augen, dass von Jesus gesagt wird, er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit wir sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Das Entlastende ist, das, was ich sinnvollerweise tun soll, hat Gott vorbereitet. Deswegen ist es auch nicht schwer und ist ein Scheitern nicht zu fürchten, weil ich dem Handel nur noch Geringfügiges hinzufüge. Und wenn es trotz meiner Bemühungen und meines Ehrgeizes nicht vorankommt, dann könnte die Schlussfolgerung sein, okay, ist so von Gott nicht vorbereitet. Und da ich darauf angewiesen bin, brauche ich mich diesbezüglich auch nicht weiter abstrampeln. Es verdient also nicht, alles vollendet zu werden. Doch unser Glaube, der wird vollendet. Nicht unser Ansehen, nicht unsere Schaffenskraft, nicht all die Ergebnisse unserer Anstrengung, aber das gute Werk des Glaubens. Zweitens, aktuell ist nicht alles gut. Man hört es in den letzten Jahren so in Gesprächen öfter, dass 2 Worte miteinander verknüpft werden, zu meiner Überraschung alles und gut. Doch das gilt nur für den festen Rahmen, nicht für das wabernde Gewebe mittendrin, mit dem wir unterwegs sind. Zu Anfang steht, Gott spricht und siehe, es war sehr gut. Nichts hätte noch irgendwie verbessert werden können. Und wenn wir auf das Ende, auf die Vollendung schauen, dann wird das im Kontext unseres Bibeltextes so beschrieben, dass Gott sagt, ich mache alles neu. Und alles wovon wir so die Ohren voll haben von Geschrei und Schmerz und so weiter, wird vorbei sein. Das ist der Rahmen. Aber mittendrin, in der Zwischenzeit, die im Hinblick auf die Ewigkeit kurz ist, scheinen nur die Mängelbeschreibungen und Klagen endlos zu sein. Aber für unser Leben gilt, ganz zu Anfang unseres Lebens durfte alles so sein, wie es ist. Und wenn es gut geht, wird das zum Schluss wieder so sein. Und daran können wir uns andocken. Und wenn wir das uns einen Moment vor Augen führen, dann ist das Unvollständige und das Nichtgute nicht mehr ganz so bedrängend. Drittens, wir können manche Probleme nicht überwinden, sondern nur mit ihnen leben. In unserem Machbarkeitswahn denken wir, auf alle Probleme eine Lösung zu finden. Doch manchmal reicht es zu erkennen, was die Stunde geschlagen hat. In meiner Beratung gibt es eine Methode im Handwerkskoffer, die heißt Reframing. Auf Deutsch, ich gebe dem Problem einen anderen Rahmen. Ich bekämpfe nicht das Problem frontal, weil ich damit nur meinen Gegner trainiere. Stattdessen entdecke ich die Ressource, die in dem Problem versteckt ist. Ein Beispiel vom Altmeister Milton Erickson dieser Vorgehensweise. Zu ihm kam ein psychiatrischer Mann, der davon überzeugt war, Jesus zu sein. Statt ihm das auszureden, sagte Erickson: Dann haben Sie also das Zimmermann-Handwerk gelernt und können mit Holz umgehen. Als der Mann das bejahte, gab ihm Erickson die Aufgabe, für sein Büro ein neues Regal zu bauen. Und über das Bearbeiten des Holzes gerieten die Absichten dieses Mannes, die Welt zu retten, in den Hintergrund. Wenn ich ein Problem habe und gerade aufgeweckt genug bin, dann frage ich mich, was soll ich daran lernen? Welche Chancen stecken in der Situation so, wie sie ist? Dazu muss ich ein Stück Abstand nehmen von meinem Machbarkeitswahn, der mir einflüstern will, wir könnten durch unsere Klugheit alles kontrollieren. Ich muss und kann nicht alle meine Probleme lösen, aber Gottes Geist will mich anstößen, anders damit umzugehen, vor allem versöhnter. An dieser Stelle eine kleine Vorwarnung. Punkt 4 und 5 fordern heraus, sind unbequem. Wer also nichts hinterfragen will, sollte jetzt aussteigen. Viertens, besonders wertvoll ist das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen. Sehr wichtig für uns ist die Gesundheit. Deswegen setze ich mich leidenschaftlich dafür ein. Noch wichtiger ist aus meiner Sicht Liebe, Freude, Friede. Und den letzten Punkt, den Frieden, den möchte ich jetzt mal in die Aufmerksamkeit stellen, weil ich mir manchmal darüber Sorgen mache. Wie haben wir Frieden? Worauf basiert er? Er basiert darauf, dass Unterschiedlichkeit als Bereicherung angesehen wird und nicht als Bedrohung. Das betrifft unter anderem, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinanderstoßen, dass wir das als wertvoll erachten. Doch auch innerhalb einer Kultur haben wir unterschiedliche Auffassungen, betrachten das Leben in unterschiedlicher Weise. Und der Friede im Kleinen wie im Großen basiert auf einem respektvollen, toleranten Umgang. Die Meisterschaft liegt darin, nach Paulus, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Wer darin ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was passiert da mit uns, wenn unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderstoßen? Ich schicke voraus, dass es mir um das geht, was in der Seele passiert, natürlich nicht um die große Politik. Es ist auf jegliche Themen anwendbar. Wenn es irgendwo eng wird, suchen wir nach Sicherheit. Und es ergibt ein gutes Gefühl, genau zu wissen, was richtig ist und es besser zu machen als andere, die aus unserer Sicht irren und schließlich besser zu sein. Um diese Sicherheit zu bekommen oder wenigstens zu suggerieren, müssen wir auf jeden Fall den Überblick gewinnen. Doch was machen wir, wenn das gar nicht möglich ist, weil es kaum Erfahrungswerte gibt und wir nicht einmal überschauen können, was in einem Menschen vorgeht, geschweige denn in ganzen Völkern? Uns bleibt nichts anderes übrig, als Komplexität zu reduzieren. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Ich nenne mal ganz kurz 6 Punkte. Erstens, sich auf einzelne Punkte und Messwerte konzentrieren und beschränken, weil die eben am leichtesten messbar sind. Zweitens, Aussagen, die die bisherige Sichtweise unterstützen, mehr Beachtung schenken als die irritierenden. Drittens, schnell mal eine Voraussage treffen, obwohl wir nicht mal das Wetter für die nächsten Tage voraussagen können, wo wir sehr viel mehr Erfahrung und Messwerte haben. Viertens, eine Wirkung auf eine Ursache zurückzuführen, obwohl es ganz viele gibt. Fünftens, darauf verzichten, einen runden Tisch von Wissenschaftsdisziplinen auf den Weg zu bringen. Sechstens, benennen, worin Nächstenliebe aktuell besteht, ohne sich sicher sein zu können, welche Rolle dabei unser eigenes Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis spielt. Wir alle machen diese Vereinfachung etwas davon oder machen es mit. Und es steht mir nicht zu, das zu kritisieren, weil ich es ja auch mitmache und weil es dem Frieden nicht dienen würde. Aber wir sollten unsere Position mit all den Einschränkungen und mit all der Vorläufigkeit nicht für das Weisheitsletzter Schluss halten. Was ist der Ausweg, um Frieden zu stiften? Es ist, so schwer es mir erscheint, der Mut zur Demut erforderlich. Das Eingeständnis, dass wir trotz aller unserer Klugheit zu einer Gruppe von Blinden gehören, die einen Elefanten erkunden und je nachdem, wo sie den Elefanten berühren, zu unterschiedlichen Beschreibungen kommen. Nun können die Blinden erbittert miteinander streiten und ihre Wahrnehmung für die richtigere halten. Und irgendwann kommen sie dahin, in Freund und Feind zu unterscheiden, auf Kosten des Friedens. Viel sinnvoller ist es aber, einander zuzuhören und zu entdecken, dass in dem respektvollen Austausch von Eindrücken sich das Bild erweitert. Und noch eine Schlussfolgerung ist wichtig. Niemand hat den Überblick über das, was ist und was welche Auswirkungen jetzt und auf lange Sicht hat. Und hier bin ich ohne meinen Glauben aufgeschmissen, dass Jesus alles überschaut und ich deshalb gar nicht die gewünschte Draufschau auf das Ganze habe und brauche. In Kolosser 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wahrheit kann ich nicht wie ein Besitztum haben, aber ich kann in Beziehung treten zu dem, der die Wahrheit ist und der die Zukunft kennt und sie ist der Anfang und die Vollendung. Wozu bringt mich das? Umso mehr ich zu Corona lese, umso mehr verschärft sich der Eindruck, dass ich mir nur eines sicher sein kann, meinen zum größten Teil offenen Fragen. Paulus schreibt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. In Anlehnung sage ich jetzt mal, auch wenn es mich Stolz kostet, ich will mich rühmen meiner offenen Fragen, ja meiner Unwissenheit, um der Weisheit Gottes Platz zu machen und dem Frieden, der beeinträchtigt ist, wenn ich mir auch nur im Ansatz anmaße, eine Deutungshoheit über das Denken und Handeln anderer Menschen zu haben. Um Frieden zu stiften, brauchen wir, was Jesus uns zugesagt hat, seinen Geist und seinen Frieden. Und so leid es mir tut, ist in den Worten Jesu auch zu entnehmen, dass wir den von dieser Welt nicht erwarten können. Wir können uns nur selber danach ausstrecken. Und ich hoffe und bete, dass in unserem Miteinander etwas davon spürbar wird. So sind wir das Licht, das wir nach Gottes Absicht sein sollten. Und lasst uns sehr aufmerksam dafür sein und uns darüber austauschen. Mark Twain hat gesagt, nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten, sondern das, was du sicher zu wissen glaubst, obwohl es gar nicht wahr ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 13 über die Liebe. Weshalb ist ihm so wichtig, dann ausführlich zu benennen, dass unser Wissen und Erkennen Stückwerk ist? Ich denke, weil ohne diese Einsicht die Liebe verkümmert und alles andere auch nichts wert ist. Ein fünfter und letzter Punkt. Der Begrenzung unseres Lebens zustimmen. Wenn Jesus der Rahmen meines Lebens ist, dann brauche ich weniger Angst um das Leben haben. Angst hat einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie ist ein schlechter Ratgeber, sie lähmt und führt uns nicht zu besonnenen, ausgewogenen Handlungen, die wir unbedingt brauchen. Sie schwächt unsere Immunabwehr und damit unsere Gesundheit und sie vernebelt uns den Blick. Wir denken irrtümlicherweise, dass unsere Befürchtung mit der realen Bedrohung sehr, sehr viel zu tun hat. Wieder eine Illustration, aber bitte wieder nicht in eine politische Schublade stecken. Die Durchschnittsbevölkerung hat das Risiko, wegen Corona auf einer Intensivstation zu landen, nach einer Umfrage mit 10 bis 20% eingeschätzt. Die reale Bedrohung liegt, außer bei Hochbetagten mit Vorerkrankungen, etwa bei 0,2%. Die Angst lässt sich auch schwer beruhigen, denn für diejenigen, denen die täglichen Sterbenszahlen angstauslösend waren, war kaum ein Argument, dass das Alter der Betroffenen lange sogar über der durchschnittlichen Lebenserwartung lag. Ich spreche hier nicht von Einzelschicksalen, die schrecklich sind, sondern nur von statistischen Wahrnehmungen. Worum geht es aber eigentlich? Ist es wirklich unsere wesentliche Befürchtung, nicht 90, sondern nur 85 zu werden? Wohl kaum. Wenn todkranke Menschen sich mit aller Macht gegen die Tod auflehnen und, wie man so sagt, nicht sterben können, dann ist es nicht die Angst vor dem Tod an sich. Die Befürchtung ist eher, nicht wirklich gelebt zu haben. Doch was heißt das? Im Hebräerbrief heißt es, dass Christus die erlöste, die aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte waren. Es geht um die Angst, etwas Entscheidendes verpasst zu haben, also die Angst vor dem Unvollendeten. Und wir kommen hier im 21. Jahrhundert in eine neue Zuspitzung von innerer Ruhelosigkeit angesichts der vielen theoretischen Möglichkeiten und wie sich Menschen gegenseitig auszustechen versuchen, wo sie überall waren und was man unbedingt erlebt haben müsste. Im 19. Jahrhundert, also geschichtlich gerade eben, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei 37 Jahren. Heute bei gut 80. Die Tatsache, mehr als doppelt so viel Zeit zu haben, spiegelt sich leider nicht in unserer Wahrnehmung wider. Ob diese permanente Unzufriedenheit oder der permanente Druck, etwas zu verpassen, mein Lebensmotiv ist, oder ob ich mit dem Erlebten zufrieden sein kann, ist ein Klärungsprozess, der nicht erst im Rentenalter beginnen sollte, sondern günstigenfalls unser ganzes Leben durchzieht. Doch was heißt es, aus vollen Zügen zu leben? Ist es nicht das Selbstbestimmte, all die vertrauensvollen Schritte, die die Chance in sich bergen, jemand oder etwas zu lieben? Und wäre es nicht ein miserabler Deal, vielleicht etwas länger zu leben, dafür aber voller Ängste um das Leben? So sage ich auch in Anlehnung an ein Jesuswort, wer permanent um sein Leben bangt, ist schon mit Sicherheit dabei, etwas davon zu verlieren. Wer aber verinnerlicht hat, dass nicht alles in unserer Hand liegt, der wird an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes schnuppern und mit ihr durchatmen können. Ich habe statistisch noch 20 Jahre zu leben. Diese Prognose hat eine mögliche Abweichung von plus minus 20 Jahren. Was habe ich noch vor? Weniger befürchten und mehr vertrauen und mehr die Liebe spüren. Alles andere wäre Verschwendung und hätte den Geruch ungelebten Lebens. Und ich übe mich darin, auf Erfahrungen und Begegnungen dankbar zurückzuschauen. Und dann kann ich schon jetzt an dem schnuppern, was die Bibel Lebenssattheit nennt, und bin frei. Die Angst, etwas zu verpassen und zu kurz zu kommen, hat immer weniger Macht. Nach meiner Krebserkrankung vor 7 Jahren habe ich mich entschieden, alle weiteren Jahre als Zugabe zu betrachten. Etwas, was nicht unbedingt nötig, aber eben doch sehr willkommen ist. Auch das hilft mir, leichter zu leben. Dumm daran ist bloß, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, und ohne Dramatik. Mir ist schon bewusst, dass das für deutlich jüngere Menschen schlecht übertragbar ist, aber vielleicht lässt es das Alterwerden etwas verlockender erscheinen. Und wenn ich noch im Hinblick auf den Abschluss des irdischen Daseins einen Wunsch frei habe, dann wünsche ich mir, auf der letzten Lebensstrecke nicht isoliert zu sein, sondern das mit Menschenrecht in Gemeinschaft zu leben zu haben. Wie sieht es nun praktisch aus? Ich bin am Schluss, wenn ich mich auf den Rahmen besinne. Wie richte ich mich damit mental aus? Ich habe eine Karte, die ich auf der Terrasse ausbreite, kann sich jeder eine mitnehmen zur Erinnerung. Wenn ich morgens aufwache, achte ich darauf, was beschäftigt mich gerade. Die Standardsituation ist, dass gleich irgendwelche Sorgen auftauchen. Und ich habe mir so Gedanken zurechtgelegt, die ich dem entgegenzusetzen. Zum Beispiel, mein Leben ist wertvoll, dieser Tag ist ein Geschenk, es gibt heute leichte Momente, auf das und das kann ich mich freuen, dafür kann ich dankbar sein. Und am Abend sammle ich dann nochmal ein, wo es heute Momente gab, in denen ich mich aufgehoben fühlte. Das alles ist möglich, weil Jesus in unser Leben hineinspricht. Ich bin der Anfang und die Vollendung. Das steht schon mal fest und trägt uns hindurch. Amen.